Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab.
Wie schön ist das, lieber Thorsten? Wir haben mal wieder Zeit für geistreiche Gedanken. Herzlich willkommen hier allen, die uns zuhören und ja, wir grüßen uns gegenseitig. Hallo.
Ja, hallo, hallo Andi. Ja, dem Zeitgeist sind wir auf der Spur. Wir wollen ihm auf die Schliche kommen und diesmal tauchen wir tief ins Kaninchenloch der Geschichte und schauen mal, ne?
How deep the rabbit hole leads us. Vielleicht ist ganz hilfreich, wenn wir nochmal ein kleines Recap machen. In der letzten Folge 28 haben wir aus unserer eigenen Biografie heraus über Zeitgeist gesprochen und haben dabei entdeckt, wir waren beide erstmal eher kritisch, aber von ganz unterschiedlichen Geschichten und auch Positionen her kritisch. Heute geht es um den Zeitgeist, aber nicht um den Zeitgeist bei irgendwelchen Menschen, in irgendwelchen Theologien und ihren Biografien. Es geht darum, dass der Zeitgeist eine eigene Biografie hat und die ist ziemlich aufregend und regt auch viele Leute auf. Jetzt ist das ja, was wir machen, an sich ziemlich zeitgeisty. Ich habe nochmal geguckt, was es da an Buchtiteln gibt. Die Naturwissenschaften, eine Biografie. Gott, eine Biografie. Der Heilige Geist, eine Biografie. Die Bibel, eine Biografie. Und jetzt auch noch, oh Gott, der Zeitgeist, eine Biografie. Also, aber anders geht's nicht, oder? Und es ist eine spannende Geschichte.
Ja, und man könnte sagen, es gehört zu unserer Zeit, zum Geist unserer Zeit, zum Zeitgeist der Gegenwart, dass wir alle ja irgendwo sehen, Dinge entwickeln sich, Dinge verwandeln sich, Dinge haben eine Geschichte, haben eine Biografie. Ja, in der Tat, die Bibel, Gott, der Geist, der Zeitgeist, die Rede vom Zeitgeist ist nicht immer dieselbe. Sie entsteht irgendwann und das ist richtig spannend und da kann man von lernen.
Und es ist jetzt schon mal direkt ein wichtiger Punkt zum Festhalten. Die Art und Weise, wie wir über Zeitgeist reden, ist selber zeitgeistbedingt. Das finde ich schon mal, ja, sollte sich jeder von uns auch bewusst und fröhlich eingestehen. Und deshalb, wenn man das so überblickt, die Rede vom Zeitgeist und wie häufig und wie und wo und wann über den Zeitgeist geredet wird, Das hat sich geändert und es gab mal Zeiten, da war diese Verbindung zwischen Zeit und Geist also noch überhaupt nicht in aller Munde. Wir kennen diese Verbindungen, wo wir Geist mit etwas verbinden, das kennen wir aus anderen Bereichen sehr, sehr wohl. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Die erste Begegnung fand in einem verständnisvollen Geist statt. Oder ich habe mal gehört, wie jemand sagte, oh, das war aber ein ziemlich uninspirierter Auftritt des FC Basel. Da ist ein Fußballspiel und dieses Fußballspiel hat in einem bestimmten Geist stattgefunden, der war eher langweilig. Unser Projekt atmete einen kreativen und innovativen Geist. Ja, oder man kann sich beschweren über andere Menschen. Die Schweizer haben so ein tolles Wort. Wie kann man nur so bünzli-mäßig, also so kleingeistig sein, leben. Wir könnten weitermachen mit Konzerten. Wir könnten sagen, ja, das wäre ganz toll, wenn ein versöhnlicher Geist Einzug halten würde in den Friedensverhandlungen. Irgendwie die ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir haben. Also wir sprechen vom Geist einer Nation, eines Ortes, einer Begegnung, der Geist einer Sprache oder eines Textes, einer Kunstausstellung. Aber dass wir vom Geist der Zeit sprechen, das kennen wir erst ungefähr seit dem 18. Jahrhundert und dem wollen wir jetzt mal ein bisschen nachgehen. Wie kam es dazu, wenn man Wikipedia aufschlägt und andere, auch durchaus andere Lexika, da hört man immer wieder, ja, der große Erfinder des Zeitgeistes und dieses Begriff, dieses Konzept kommt aus Deutschland, endlich mal wieder etwas, wo wir auch stolz drauf sein können, da waren wir nochmal am Start und am Anfang und so am Puls der Zeit und es war Trommelwirbel, Herder.
Ein Theologe. Und das haben wir neulich auch noch geglaubt, ne? Bis vor kurzem waren wir davon überzeugt, die Rede vom Zeitgeist wurde erfunden von einem Theologen aus Deutschland, Johann Gottfried Herder. Und wir fanden das auch ganz lustig. Und das Witzige beim Lernen ist ja, man muss immer neu lernen. Das stimmt gar nicht, stimmt nicht so richtig, das erzählen wir euch gleich. Aber naja, es spielt da eine wichtige Rolle, ne? Er hat das auf jeden Fall mal populär gemacht.
Genau, wir werden auch auf ihn kommen. Ja. Er hat wunderschöne Definitionsversuche gestartet, was Zeitgeist ist. Aber wir gehen jetzt nochmal ein bisschen in die Zeit so davor. Also wir reden so, Mitte, irgendwie so, was würdest du sagen, 1700, 18. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert hinein. Da geschieht was, aber wir gehen auch nochmal in die Geschichte davor zurück. Mhm. Es geht nämlich um den Geist des Jahrhunderts, um den Geist eines bestimmten Zeitalters.
Ja, ein paar Learnings, die wir so aufgesammelt haben in den letzten Wochen beim Studieren. Du hast es ja vorhin schon gesagt, die Rede vom Geist eines Ortes und so, das ist uralt, das gibt's in der Antike. Also selbst in der Bibel könnte man das finden. Als Paulus in Athen ist, bemerkt Lukas in der Apostelgeschichte, alle Athener, nämlich auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen und zu hören. So, heute wird man vielleicht vom Zeitgeist da geredet haben, aber das ganze Konzept gibt's gar nicht in der Bibel, gibt's auch gar nicht in der Antike. Was die kriegen mit in Athen, ist eine andere Stimmung als in Jerusalem. In Rom herrscht ein anderer Geist als in Damaskus. Das kriegen die mit, da sind die reisefreudig genug. Aber keiner in der Antike hat ein Bewusstsein dafür, dass frühere Epochen ganz andere kulturelle Gestimmtheiten, ganz andere geistige Verfasstheit hatten. Also diese gravierenden Differenzen von Mentalitäten im Lauf der Geschichte haben die in der ganzen Antike nicht. Kein Autor des Neuen Testaments würde irgendwas zitieren von Mose und Abraham und sagen, naja, damals war noch ein ganz anderer Zeitgeist oder so. Da die Option haben die gar nicht, das gibt's gar nicht. Wann entsteht das? So, es ist in der Antike grundsätzlich kein Geschichtsverständnis im heutigen Sinne. Es gibt eine Annäherung, die man irgendwo hat, Thukydides und Herodot und so, dass man so ein bisschen forscht. Aber im Großen und Ganzen geht man von einer großen Konstanz aus, des menschlichen Wesens, der menschlichen Natur. All da ist man eigentlich sicher, das ist ziemlich konstant. So, und erst in der frühen Neuzeit macht man Beobachtungen so nach und nach. Man bemerkt, Epochen sind grundlegend verschieden. Und das, was es in der Antike gab, den Genius Loci, den Geist eines Ortes, das entwickelt sich weiter in der frühen Neuzeit. Man kann bis Renaissance zurückgehen, hin zur Idee eines Genius Seculi, des Geistes eines Zeitalters. Und im Grunde kann man im Humanismus sagen, so deren Diskussion, dass die auf einmal anfangen zu sagen, die Antike war viel genialer und größer und besser als die letzten Jahrhunderte. Die letzten Jahrhunderte waren geistige Enge, wenig Kunst, wenig geistige Freiheit, wenig Kreativität, dass sie von einer Renaissance träumen, einer Renaissance der Antike. Das ist so die geistige Stimmung, wo man anfängt, vom Mittelalter zu reden. Man sagt, wir sind Renaissance, wir sind die Neuen, so die letzten Jahrhunderte, ja, Christen sind wir alle, ne, aber Kirche, Rom und so weiter, das war eine schwache Periode insgesamt, sehr viel geistige Enge, schlechtes Latein, keiner konnte Griechisch, keine großartige Kunst. Mit der Renaissance findet eine Wiedergeburt der Antike statt. So, und das ist die Zeit, wo ein Bewusstsein dafür entsteht, wir sind anders als die Leute noch vor 200 Jahren. Die Antike war ganz anders als das, was später war. Und hier entwickeln sich Dinge weiter. So, und in dieser Zeit fängt man an zu reden vom Geist eines Jahrhunderts. Im 17. Jahrhundert ist das dann allgegenwärtig. Ist ein Schlüsselbegriff, der Genius Seculi. So, das ist eine ganz tiefe Entdeckung. Und das ist gleichzeitig mit der Entstehung des Geschichtsbewusstseins im modernen Sinne, dass man sagt, die Leute waren früher nicht wie wir. Sie waren so anders. Wir müssen es erstmal erforschen. Wir müssen es rauskriegen. Die sind uns erstmal fremd. So, und wir müssen verstehen historisch, wie die so getickt haben.
Das finde ich auch sehr interessant. Und man muss sich das vergegenwärtigen, weil wir leben heute in diesen Aufteilungen, in Zeitalter, in Epochen, natürlich wie der Fisch im Wasser, sodass uns das gar nicht mehr bewusst ist. Das bedeutet, mit der Rede von diesem Geist eines Zeitalters oder eines bestimmten Zeitabschnitts, dieser Genius Seculi. Mit dieser Rede entsteht überhaupt erst das, was für uns heute selbstverständlich ist, die Einteilung in ganz bestimmte Epochen. Und dann gibt man einer bestimmten Epoche, vielleicht einem Jahrhundert oder je nachdem, wie man es macht, auch einen bestimmten Tag, ein ganz bestimmtes Merkmal. Und das ist auch total interessant, weil so kann man sich das auch, ja, so kann man es besser auswendig lernen, so kann man besser auch Geschichte lernen, dass man sagt, ja, der Zeitabschnitt, da war das prägend und da war das prägend und so weiter. Und das ist uns heute ja extrem geläufig. Das finde ich also sehr, sehr wichtig. Das hängt jetzt ganz eng miteinander zusammen. Und was ich eben auch interessant fand, du hast es angedeutet schon, es gibt ja diesen schönen Satz von Koselleck, der sagt, das Neue an der Neuzeit bedeutet eigentlich eine neue Zeit. Also das Neue an der Neuzeit ist die Zeit. Die Menschen, die wir verstehen jetzt als geprägt und aufgeklärt, die neuzeitlichen Menschen, die entwickeln ein anderes Geschichtsverständnis. Ja? Hm. Geschichte läuft nicht mehr ab nach, am Ende sogar nach göttlichen Vorgaben oder Vorsehungen. Geschichte ist nicht mehr etwas, dem du einfach ausgeliefert bist, sondern es ist etwas, das wir Menschen machen können und das wir gestalten können. Und jetzt kann man sich dann eben auch vergleichen, du hast gesagt, mit der Vergangenheit, aber noch interessanter finde ich, jetzt entsteht ja auch der Gedanke der Zukunft, weil wenn wir Handlungssubjekte sind, wenn wir mit Hilfe der Vernunft die Welt verstehen, uns selbst verstehen, uns über unsere Motive klar werden, Willensbildung entsteht und wir anfangen zu handeln, dann zählt das, was wir tun. Und ob wir es tun oder nicht tun, entscheidet dann auch über den weiteren Verlauf der Geschichte und über die Zukunft. Jetzt kommt also der ganze Erwartungshorizont, kommt mit in die Geschichte hinein. Und das ist das Neue, das ist etwas Wunderbares, was uns geschenkt worden ist in dieser Zeit der Aufklärung und in den Jahrzehnten und Jahrhunderten danach.
Ja, und wenn wir es nochmal mit der alten Welt vergleichen, ja und ja gern auch mit der Bibel, ne, jetzt könnte man sagen, Moment, hat die Bibel nicht auch im Bewusstsein von Zeitaltern? Im Buch Daniel wird es ja ausdrücklich beschrieben, so, ne, es gab das Goldene und das Bronzene und das Eiserne. Und das wird verknüpft mit Epochen von Assyrern, Babyloniern, Persern und Römern. Ja, in der Tat, das hatten die. Es gab es übrigens früher schon in der griechisch-römischen Welt, das Goldene Zeitalter, das Bronzene Zeitalter, das Eiserne Zeitalter. Also es gab Schemata, Verfallschemata. Es gab eine ideale Welt, wie sie eigentlich sein sollte, und es gab Abfall und es gab Verfall. Das Besondere im Judentum, in der hebräischen Bibel, in der Bibel ist die Hoffnung einer Wiederherstellung, die Hoffnung einer Erneuerung. So, das gab's. Es gab den guten Urzustand, es gab Verfallzustand, es gab Wiederherstellung des Guten. Das Ganze wird in der Neuzeit ja auch aufgegriffen, aber jetzt auf einmal tatsächlich mit dem Bewusstsein, wir wachsen über alle bisherige Zeit hinaus. Es gibt im 17. Jahrhundert eine ganz spannende Auseinandersetzung, die Querelen der Antiken und der Modernen, Zeitalter Ludwig des 14., da hat ein Hofdichter behauptet, unser Zeitalter, das Zeitalter Ludwigs, des französischen Königs, ist dem augusteischen Zeitalter weit überlegen. Und da waren viele geschockt, weil sie das gedacht haben. Also was soll das sein? Geht doch nicht mehr als die Antike oder so. Nein, aber diese Idee, etwas Neues fängt an, was besser ist, als es je zuvor gab. So, das ist komplett neu. Es gehört da auch das Bewusstsein dazu. Es ist an Kunst und Pracht und Macht und Herrlichkeit überlegen und christlich dazu. Also das Christliche ist das Neue. Es sind gerade auch christliche Sonderbewegungen wie die Pietisten oder wie die frühen Evangelikalen, die im Grunde die Idee haben, die Gegenwart kann besser sein, als es je zuvor gewesen ist. So, es ist ein religiöses Konzept. Wir sind in einer neuen Zeit, einer besseren Welt, einer besseren Epoche als je. Und es wird ausführlich diskutiert und man streitet immer mehr darüber, die Veränderungen, die heute stattfinden, sind die gut besser als je zuvor oder ist es Verfall? So, in England wird intensiv gestritten, Kapitalismus Die einen sagen, das ist Verfall. So Verfallstadium, früher haben noch alle an alle gedacht, jetzt denkt jeder an sich, es wird härter, es wird kälter. Andere haben gesagt, nein, es ist eine freie Welt. Es ist keine zwangsweise Verteilung mehr von allem. Kapitalismus ist Befreiung, ist Individualität. Der Geist des Kommerzes wird so bestritten. So, und das ist die Zeit, in der Herder in der Tat dann auch eine Rolle spielt. Und was Herder so ein bisschen tatsächlich macht, Zeitgeist zusammengeschrieben. Es gibt im 17. Jahrhundert lange schon Übersetzung von Genius Seculi, zum Beispiel der Pietist Zinzendorf redet vom Genius unseres Zeitalters, so, und es reden Leute auch schon seit Jahrzehnten dann vom Zeit-Geist, ist nicht so populär, aber man findet und findet und findet. Herder macht ein Wort daraus und prägt das dann tatsächlich als etwas ganz Entscheidendes, so, und das ganze Thema explodiert dann Ende des 18. Jahrhunderts angesichts der Französischen Revolution. Da reden alle dann vom Zeitgeist. Alle haben das Gefühl, jetzt passiert etwas Außerordentliches. Berühmt ist vielleicht Goethes Bericht von der Belagerung von Mainz. Goethe ist ja live dabei, französische Armee in Deutschland und so. Und Goethe schreibt in seinen Aufzeichnungen, von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus. Und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Und das setzt sich überall durch. Alle sagen also, ein König köpfen, Monarchie abschaffen, Demokratie schreien, Volksherrschaft, das hat die Welt noch nicht gesehen. Das hat das Mittelalter nicht gesehen, das hat die Antike nicht gesehen, das hat überhaupt noch niemand gesehen. Das ist komplett neu, das ist der Hammer, das ist die Granate, wir leben in einer komplett neuen Welt. Und da fragen auf einmal alle, was ist los, welche Richtung nimmt das, was ist der Zeitgeist? Und dann ist es ein Wort, über das alle und jede redet, und jetzt ist das Wort da als ein Schlüsselwort der Selbstverständigung, um die eigene Gegend was zu verstehen.
Herder hat das dann so beschrieben, also unter anderem, Geist der Zeiten hieße also die Summe der Gedanken, Gesinnungen, Anstrebungen, Triebe und lebendigen Kräfte, die in einem bestimmten Fortlauf der Dinge mit gegebenen Ursachen und Wirkungen sich äußern. Thorsten, wenn wir das so ein bisschen versuchen zusammenzufassen, dann kann man doch sagen, die Geburtsstunde, die Erfindung dieses Begriffes Zeitgeistes hat damit zu tun, dass sich die Menschen, die sich selber und die Welt und ihre Geschichte neu verstehen, die nicht einfach nur sagen, ja, das gute Alte kann wiederkommen, sondern die jetzt darüber hinausgehen und sagen, wir sind daran beteiligt. Und es geschieht jetzt wirklich etwas Neues. Es geschieht ein Paradigmenwechsel, es geschieht eine kopernikanische Wende und so weiter und so fort. Und je heftiger, je stärker, je deutlicher den Menschen wird, wir sind in einer Zeit des Wandels. Es geht wild hin und her. Da sind Kräfte, die an uns zerren. Es gibt Mächte, die uns eine Richtung geben wollen. Wohin geht das Ganze? Könnte man das so zusammenfassen, dass in diesen Zeiten das Zeitgeist-Vokabular Hochkonjunktur hat und dass das die Geburtsstunde auch beschreibt. Das ist der ganze Kontext, in dem man jetzt anfängt, über Zeitgeist zu sprechen.
Genau, starker kultureller Wandel, starke Umbrüche, starke epochale Abbrüche und Aufstiege. Das ist die Situation, wo die Leute fragen, was passiert, in welche Richtung geht es? So Jäger und Sammler haben da null von. Du hast es auch nicht im großen römischen Reich, du interessierst dich für den aktuellen Kaiser da. Das findest du interessant, das ist sehr wichtig, aber im Großen und Ganzen und so. Ne? Also was soll's? Ne? Es wechselt sich die Moden und so, aber es ist ja sehr, sehr, sehr stabil alles. So in großen Umbrüchen, da wo sich die ganze Kultur, das Denken, wo das alles neu aufgestellt wird, da fragt man danach, man will verstehen, aber man will nicht nur verstehen. So, das ist, glaube ich, das Starke ja, was da dran ist, also zu verstehen, was gerade passiert, zu verstehen, warum Dinge sich ändern, vielleicht zu verstehen, warum kommt, aber Historiker sagen, nee, die meisten kämpfen auch. Die meisten wollen entweder dem neuen Bahn brechen. So, also es gibt viele, die sagen, ihr Könige, fangt an zu zittern, hört auf, euch an eure Macht zu krallen. Ihr könnt dem Zeitgeist nicht widerstehen. Die neue Zeit erfordert Freiheit und Gleichheit. der Zeitgeist ist auf der Seite der Demokratie, ihr alten Mächte habt keine Chance. Es gibt ganz viele, die sagen, alle Reaktionäre oder so, die mit Zensur und so weiter. Nein, ihr habt keine Chance gegen den Zeitgeist.
Ihr ärgert ihn damit nur, ihr reizt ihn und dann bricht das richtige Chaos los.
Ihr
also
könnt
ein,
ihn nicht stoppen.
Ein kluger, weiser Umgang mit dem Zeitgeist, der sich sozusagen auch geschmeidig anfügen kann an den Zeitgeist, wurde oft gefordert. Und man hat das auch in der Französischen Revolution den Obrigkeiten vorgeworfen und hat gesagt, ihr seid zu wenig mit dem Zeitgeist gegangen. Ja. Aber es gibt genau das Umgekehrte, dass Leute eben sagen, hört auf, ihr müsst also viel massiver gegen diesen Zeitgeist angehen.
Ja, ist ein Zeitgeist des Abfalls. Ne? Also witzig fand ich den Dichter Johann Wilhelm Gleim, der dichtet 1794, kennst du den Geist der Zeit? So stürm auf ihn und tobe so lange, bis er stirbt. Das ist, glaube ich, der Urgroßvater aller Zeitgeistfeinde. So, der Zeitgeist, das ist der große Abfall. Das ist der Aufruhr, das ist der Störung. Und es gibt viele in der damaligen Zeit, die auch sagen, das sind antichristliche Mächte. So, Französische Revolution, das ist eine Katastrophe, das ist ein Einbruch, das ist der antichristliche Geist. So, das ist von unten, das ist etwas Böses. Jetzt ist die Endzeit da. Die Endzeit hat begonnen. Die wahren Gläubigen müssen jetzt alle in die Wüste. So, und das ist ja aus ultra frommer Sicht nachvollziehbar. Viele haben das Gefühl, jetzt beginnt der große Abfall vom Christentum. So, jetzt werden Kirchen geschlossen, Priester ermordet, Gläubige verfolgt, der Kult der Vernunft wird in Paris gefeiert, das ist antichristlich, das ist endzeitlich. Auch Endzeitspekulation beginnt ja in der Zeit. Kein Reformator hatte irgendwelche Fahrpläne oder Schemata im Kopf von Endzeit, die sagten, ja, der Antichrist ist da, es ist der Papst, es kommt nichts mehr außer Jesus, es passiert nichts mehr, nichts Neues wird mehr kommen außer der wiederkommende Herr. Diese Idee, die Geschichte sich auf einmal dann doch so als Fahrplan vorzustellen, als Heilsgeschichte, als Unheilsgeschichte, als Endzeit, auch das entsteht in der Neuzeit, wo auf einmal die Dinge so in Bewegung kommen, dass Christen sagen, wo ist die Johannes-Offenbarung? Ich muss noch mal Maß nehmen. Das kriegen wir doch bestimmt in ein schönes Schema. Kommen wir vielleicht noch mal drauf.
Ja, genau. Bevor wir, das wäre mir jetzt auch wichtig, dass wir noch nicht zu sehr reingehen in das Spiel guter Zeitgeist, böser Zeitgeist. Das wird das sicherlich, keine Ahnung, 20 Minuten oder so, wird das noch mal kommen. Mir ist an dieser Stelle sehr wichtig, weil ich das auch für mich selbst und hoffentlich für alle, die das hier hören, erhellend finde. Es ist erstmal etwas ganz Neutrales. Zeitgeist, das ist weder gut, noch ist das schlecht, sondern es ist schlichtweg ein Konzept, es ist so eine Art Tool und mit der Hilfe dieses Tools verständigen wir uns über uns selbst, über unsere Gegenwart, über unsere eigene Zeit, ganz stark auch im Vergleich mit anderen Zeiten. Und wir beobachten und wir deuten die Zeit. Deshalb ist Zeitgeist hat erst einmal mit Zeitdeutung zu tun. Nach dem Geist einer Zeit zu fragen, das bedeutet nach der Charakteristik eines Zeitabschnitts zu fragen. Gibt es etwas, das diese vielen unterschiedlichen Menschen, ihr Denken und ihr Fühlen, ihr Welterleben, und auch ihr weltgestaltendes Handeln, gibt es etwas, was das, die alle miteinander verbindet? Gibt es so eine Art Kraft, die einer Epoche oder einem Zeitalter eine Charakteristik, ein Gepräge und eben dann auch eine bestimmte Richtung gibt? Das muss an dieser Stelle mal festgehalten werden. Und natürlich können wir dabei jetzt nicht einfach stehen bleiben, sondern aus Zeitgeist jetzt erstmal als Zeitdeutung, als eine Art und Weise, mit der die Menschen damals bis heute angefangen haben, sich die Zeiten, in denen sie leben, ihre Gegenwartskultur zu deuten. Daraus wird jetzt natürlich, wie schon klar geworden ist, auch Zeitkritik. Das wäre das nächste, worüber wir sprechen müssen.
Ja, genau. Und das ist für unser Dossier die spannende Aufgabe. Wir sind ja hier noch am Anfang, nicht? Also du findest überall Menschen, die den Zeitgeist kritisieren und viel weniger aber auch die ihn verteidigen oder das, was so ist oder so. Aber die erste große Herausforderung ist tatsächlich zu verstehen, zu analysieren und zu gucken. Denn wenn du zu schnell Zeitgeist zu einer Frage machst, ich bin dafür oder bin dagegen, hast du wirklich gesehen, was läuft? Na, hast du wirklich gecheckt und geprüft? Das ist sehr herausfordernd. So, wir sehen heute, wie komplex die Zeit der Französischen Revolution ist und wie sie alles und komplett alles durchdringt. Und wir sehen im Rückblick, es war schon auch ein bisschen komplizierter zu sagen, das ist jetzt total antichristlich oder das ist der Beginn der völligen Heilszeit oder so. Dinge ändern sich radikal und es ist vielschichtig und komplex. Und da nicht zu schnell dicht zu machen in Begeisterung oder Abscheu ist eine echte Kunst. Also das ist unser Ziel hier im Dossier Zeitgeist. Wir wollen vor allem verstehen, was passiert. Ja, und natürlich, Meinung hat man dann schnell dazu. Ne? Ist es gut, ist es schlecht, ist es ambivalent oder so. Aber die bringen alle nichts, wenn man nicht hingeguckt hat.
Und das Größte wäre für uns, wenn wir selbst und auch alle ZuhörerInnen zu einem mündigen, vielleicht sogar einem spielerischen, zu einem ja, gelassenen, zu einem zukunftsfähigen Umgang mit dem Zeitgeist finden könnten. Thorsten, eine Frage hat mich beschäftigt, bevor wir jetzt in Zeitkritik noch etwas tiefer einsteigen. Was denkst du, und zwar über den Zeitgeist noch einmal selbst? Das Interessante ist, dass in der Neuzeit die Moderne eine große Skepsis bis hin zur Abschaffung aller metaphysischen Wirklichkeiten vornimmt. Und nun kommt aber der Gedanke von Zeitgeist auf. Und manchmal hat man den Eindruck, die reden vom Zeitgeist wie von so einer Art Person. Und jetzt wird das eben doch wieder, naja, also so eine quasi metaphysische Wirklichkeit. Da wabert etwas im Hintergrund. Da ist eine Macht am Werk, die steht vor oder hinter den Dingen, liegt da rum und die manifestiert sich, die prägt sich, die führt dazu, dass bestimmte Ideen in die Welt kommen und sich durchsetzen und so weiter und so fort. Wie denkst du persönlich, manchmal habe ich den Eindruck, wir können gar nicht anders, als über den Zeitgeist tatsächlich so zu reden, als wäre er etwas, was uns dann auch objektiv gegenübersteht. Also es ist ja zunächst mal eine kollektive Geschichte. Ja? Und ich nehme noch mal so ein Beispiel, wie mir das immer wieder passiert, aus dem Stadion, ja? oder in einem Konzert. Es urplötzlich merkt man, es sind nicht einfach die ZuschauerInnen oder die ZuhörerInnen, es sind nicht einfach die ZeitgeistteilnehmerInnen, deren einzelne individuelle subjektive Geister kollektive Dynamik entwickeln und man müsste dann sagen, der Mensch, die Menschen sind die Autoren dieses Zeitgeistes und erschaffen ihn, sondern es entsteht dann eben auch so, urplötzlich steht der uns objektiv gegenüber und er wirkt auf uns, er affiziert uns, er reißt uns hin zu etwas, was wir vorher gar nicht gedacht haben. Also das ist ja schon interessant, wenn man sich da mal beobachtet. Was macht dieser Geist einer Begegnung, einer Veranstaltung, eines Konzerts, eines Fußballspiels? Was macht er mit uns? Und ich denke oft, wir erleben das mit dem Zeitgeist ganz genauso. Er ist irgendwie beides, oder? Aber das bedeutet, also er ist beides. Also wir erschaffen ihn, aber irgendwie erschafft er auch uns. Und die Zeit generiert ihn sozusagen auch immer wieder neu. Aber der Zeitgeist prägt die Zeit. Da kommen wir doch nicht drum rum, sozusagen, gewisse Anwandlungen oder Andeutungen von, das ist eine objektive Größe. Das ist etwas, was uns echt wie gegenübersteht.
Ja, so ticken wir ganz schlicht als Menschen. Wir neigen immer und überall dazu, Dinge zu personifizieren, sie als Macht, sie als Kraft zu verstehen. Und die Fülle der Wirklichkeit ist ja restlos erschlagen. Nicht? Also die Realität überfordert uns alle restlos. Also versuchen wir, Realität handhabbar zu machen, indem wir sie personifizieren und verobjektivieren und zu sagen, der Zeitgeist macht so und so. So, und das geht ja in allen Gegensätzen. Also wir haben es ja bei Corona erlebt. Ne? Die einen sagten, der Zeitgeist ist heute Obrigkeitshörigkeit, Unterwerfung und nur noch den Staatsmedien und den Systemmedien folgen, die Freiheit abschaffen und so weiter. Die anderen sagten, der Zeitgeist ist heute Verschwörungstheorie, Polarisierung, schwachsinnige Ideen, Pseudowissenschaften statt Wissenschaften und so. Und es waren ja alle auch ein bisschen wütend übereinander. Ne? Der letzte Konsens war, es gibt viel zu viele Verblendete. Gut, dass ich nicht dazugehöre, aber die anderen oder so. Und irgendwie, es war der Zeitgeist der Schwurbelei und der Verschwörungsmythen oder der Zeitgeist der Systemmedien und der Staatshörigkeit. Und das ist irgendwie, du machst es dir handhabbar, um irgendwie dich abzugrenzen von diesem Zeitgeist, den du eben rechts siehst oder links, je nachdem, wie du gestrickt bist. Und die anderen sehen dich auch als Zeitgeistpuppe, ne?
Da sind wir mitten in der Zeitkritik. Man kann den neuen Zeitgeist kritisieren, um den Status quo zu verteidigen, weil man will, dass alles beim Alten bleibt. Ne? Ja. Es ist häufig so. Leute nehmen das Wort Zeitgeist in den Mund und finden eben, das ist alles eine Zerfalls- und eine Abfallsgeschichte. Wir müssen wieder zurück zu den guten alten Zeiten. Und üben auf dem, mit Hilfe im Medium des Zeitgeistes und mit dem entsprechenden Vokabular üben sie Zeitkritik. Man kann es genau umgekehrt machen. Ne? Man kann eben sagen, also dieser alte Zeitgeist, den kritisieren wir und wir wollen kulturelle, gesellschaftliche Veränderungs- und Transformationsprozesse in Gang setzen oder wir wollen bestehende auch befördern und befeuern. Man kann mit dem Hinweis auf den unwiderstehlichen Zeitgeist versuchen, Druck auszuüben. Das sind dann diese Narrative, die sagen, das kommt. So und so wird das kommen. Das ist jetzt unvermeidlich. Das ist der Geist der Zeit. Und wenn du nicht untergehen willst, hast du gar keine andere Chance, als dich da jetzt dem zu stellen und gucken, dass du die Welle halt auch so surfst, wie es für dich in Ordnung ist. Sind unsere Zeiten so schlecht, weil wir uns dem Zeitgeist zu wenig widersetzt haben oder weil wir uns dem Zeitgeist angepasst haben, weil wir es nicht verstanden haben, die Wellen des Zeitgeistes zu surfen? Das ist genau diese chaotische Gemengelage, wo man oft auch sich selber nicht bewusst ist. Jede, die sich auf den Geistzeit bezieht, wird immer in der Gefahr stehen, das einfach schlicht mit einem anderen Zeitgeist, aus einem anderen Zeitgeist heraus zu tun. Wir kommen aus dieser Zeitgeistnummer irgendwo nicht raus. Ja. Das bedeutet, Kultur, also ist ein Kampfplatz geistiger Mächte, Clash of Cultures wäre dann Clash of Zeitgeist.
Genau. Und wir wollen in unserem Dossier also natürlich am Ende schlauer sein über den Geist unserer Zeit. Wir wollen das jetzt, wir wollen 2024 in Mitteleuropa und vielleicht auch darüber hinaus sprachfähiger sein. Also nicht im Dafür oder Dagegen stecken bleiben, sondern viel genauer sagen können, welche geistigen Mächte, welche Zeitgeistkräfte sind heute am Werk. So wie wir es anfangen, merkt ihr schon, man kann über den Geist unserer Zeit nicht sinnvoll reden, wenn man nicht ein bisschen Maß nimmt an den Geist der letzten 1-2-3 Jahrhunderte. So, und diese Zeit der Aufklärung ist natürlich epochal. Und Goethe hat natürlich 100% recht gehabt, ne, mit französischer Revolution und Aufklärung. Es ist eine neue Epoche. Es ist eine völlig andere Welt. Und da kommst du auch nicht mehr klar mit Zitaten von Luther und Thomas von Aquin. Und du kannst auch nicht mehr sagen, ja, der Apostel Paulus hat das auch schon geweissagt, steht da. Ne, gar nicht. Es ist etwas, was, das hatte keiner auf dem Schirm. Eine solche Welt. Eine Welt von Demokratie und Kapitalismus und Menschenrechte. Und also es sind neue Dinge. So, und dem wollen wir nachgehen. Wir wollen heute noch ein bisschen vertiefen.
Ja, weil mitten in dieser Zeit, wo der Zeit, das Zeitgeist-Vokabular Hochkonjunktur hat, haben wir einen Schweizer gefunden, der da ganz gut abrechnet. Ja. Eben der eben haargenau das macht, der sich in seinem Buch Zeitgeist und Berner Geist, also auch an den Stellen, ich bin die nochmal durchgegangen, wo er das Wort Zeitgeist in den Mund nimmt, also teilweise auch unmittelbar anlehnt an Aussagen des Neuen Testamentes. Er dockt dort an, es geht um Jeremias Gotthelf übrigens, zwischendrin bemerkt, sein Buch Zeitgeist und Berner Geist. Er dockt dort an der zeitgeistkritischen Facette, die das Neue Testament durchaus kennt. Und er ruft also sowohl die also die Hausfrauen, die Dienerinnen am Herd, Aber ja. Er ruft auch die Dienerinnen Gottes, die Geistlichkeit ruft er auf und sagt, widersetzt euch diesem Zeitgeist. Und also er diabolisiert ihn an einer Stelle, denn sie haben nicht bloß einen Kampf wider Fleisch und Blut, da klingt das Neue Testament mit, Paulus, sondern wider das Fürstentum, wider die Obrigkeit, wider die Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, nämlich wider die bösen Geister, die in der Luft schweben, Zeitgeist, so formuliert er das.
Ja, genau. Ich bin auf den gekommen, weil ich bin ja hier neu aus Deutschland und was macht man als intellektueller Deutscher, der in der Schweiz anfängt? Man arbeitet sich durch Schweizer Literatur und wird da schlauer und ich habe jetzt letzten 2 Jahre viel Gottfried Keller und Jeremias Gotthelf und Konrad Ferdinand Meyer und so weiter mir angeguckt. Gotthelf ist eigentlich reformierter Pfarrer. Jeremias Gotthelf ist so sein Künstlername, so, ne? Und der lebt Ende des 18. Jahrhunderts bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Was ich bei ihm witzig finde, ist sein Zeitgeist-Bashing. Das wird immer krasser. So, also was vielleicht viele kennen, Uli der Knecht, das ist so ein Bildungsroman in christlichem Geist. Das ist schon auch sehr schön, nicht? Also Bonhoeffer mochte sowas sehr. Aber der wird immer kritischer, immer skeptischer, der wird immer mehr zum Zeitgeist-Kritiker. So, und bei ihm eben auch ausdrücklich expressis verbis, der ganze Roman heißt Zeitgeist und Berner Geist. Und da zweifelst du keine Sekunde, was er gut und was er schlecht findet. Berner Geist ist für ihn der Geist der alten Schweiz, der bäuerischen Schweiz, der gläubigen, christlichen, fleißigen Schweiz. So, und was ist Zeitgeist? Es ist der liberale Geist. Der Geist des Liberalismus, der Geist des Radikalismus. Liberalismus und Radikalismus ist so eine Steigerung. Ne? Die Schweiz ist ja lange auch arm und so ein bisschen abgeschottet und dann kommen die Franzosen und dann kriegen sie so die Helvetische Republik und dann werden sie für neutral erklärt, weil alle denken, man ständig diese Alpen da dazwischen, man will da nicht kämpfen müssen und so. Und dann gibt's verschiedene Epochen. 1848, Bundesverfassung, Demokratisierung. Und die Schweiz ist der Hort des Liberalismus, wo die 1848er Revolutionen im Grunde als einzigem Land Europas wirklich zum Ziel kommen in einer ziemlich guten Demokratie. Die 1848 erstmal so Verfassung, die wird 1873 nochmal verbessert, noch liberaler. Die Schweiz ist das liberalste Land. Liberalismus ist damals breit aufgestellt, also Wirtschaftsliberalismus, auch politisch, nicht mehr die alten Patrizier sollen herrschen, sondern ja, Parteien, freie Wahl, schließlich auch Volksabstimmung. So, und im Grunde wird man ja sagen, es gibt wenig Lichtvolleres und Hoffnungsvolleres in der europäischen Geschichte aus demokratischer Gesicht als diese frühe Schweizer Geschichte, wo sie uns alle abhängen. So, und ich finde es so witzig, dass Gotthelf dieses Buch als totale Zeitkritik schreibt, 1852. 1852, wo ich sagen würde, es sind doch die goldenen Jahre der Schweiz, der Geist der Freiheit setzt sich durch, da ist es für ihn alles eine Katastrophe. Es ist der große Abfall. Der Zeitgeist ist der Geist von unten, auch Neuzeit ganz schlecht. Ne? Mal ein Zitat, das war der Neuzeit vorbehalten, in der Fleischreligion, im Naturdienst der jungen Judenschule. Ja, leider auch Antisemitismus mit dabei. Die bald von alten und jungen Sündern und abgefallenen Christen voll ward, trat sie zutage und machte sich im Staate als Radikalismus geltend. Sie war es, welche das Christentum eine Sünde gegen die Natur, Unsittlichkeit nannte, das Leben nach seiner Natur, die Wahrheit. Moral und Religion. Sie war es, welche durch diese Lehre die Liebe zerstörte, die Selbstsucht auf den Thron setzte, die Familie unmöglich machte. Denn diese gedeiht nicht in solchen sanktionierter Herzlosigkeit. Das finde ich so witzig, weil heutige Ultrachristen ja immer so von der guten alten Zeit reden. Wann war die vor 68 oder irgendwie? Nee, 1852 war die Familie schon kaputt. So war schon alles kaputt, war die Liebe vorbei, war Selbstsucht. Gotthelf, das wären eigene spannende Folgen. Ich fürchte, das ist zu nerdig. Ich fürchte, der wird gar nicht mehr viel gelesen. Schade, schade, schade.
Wie oft soll das christliche Abendland denn noch untergehen?
Es krepiert ständig und so. Ne? Und alle erfinden dann eine gute alte Zeit. Ne? Also heute, Gotthelf wäre ja das Wappentier für alle SVP-Wähler. Ne? Der ist bäuerisch, christlich, konservativ gegen die Neuzeit. Aber witzigerweise hasst er schon die Zeit, wo die SVP noch sagt, da war alles in Ordnung. Nein, man kann es ganz bisschen einordnen. Und der Radikalismus wollte das Schulwesen vom Einfluss der Kirche befreien. Und das hat schon dazu geführt, dass konservativ-katholische und auch konservativ-protestantische gegen den Radikalismus waren. So, die waren da tatsächlich dagegen. Die haben hier und da auch ihren Punkt. Was bei Gotthelf ich sympathisch finde, er ist auch antikapitalistisch. Er sieht, jetzt wird das alles so kapitalistisch und jetzt ist da Geld machen und Kredit und sonst wie. Und er ist für bäuerisch, fleißig, sparsam. Er hat seine Punkte. Er ist überhaupt kein Idiot oder so. Also ein guter Autor. Und nein, er dreht natürlich völlig am Rad. Also diese Totalverfluchung seines liberalen Zeitalters. Du lieber Himmel, da bin ich eher beim Atheisten Gottfried Keller. Ne? Der sieht das viel realistischer. Also ist für mich der für Zeiteinschätzung der viel glaubwürdigere und scharfsichtigere Zeuge, und Gotthelf hat seine Punkte. Man sieht hier aber einfach dabei Zeitgeist-Bashing. Da ist viel Energie dabei, auch Schmerz, auch Angst, dass das Christentum jetzt abgewrackt wird und so. Viel Angst, und wenn du aber so im Rausch bist des Dagegenseins, du schätzt Dinge auch mal falsch ein. Und Gotthelf ist blind für alles Gute, was in seiner Zeit entsteht. Für Demokratie, für Emanzipation, für Menschenrechte, für Bürgerrechte, Emanzipation des Judentums, das sieht er gar nicht, dass es eigentlich goldene Zeiten sind der Menschenrechte in der Schweiz. Also Zeitgeistkritik, auch christliche Zeitgeistkritik. Ich fürchte, wir kommen darauf zurück. Wir werden da auch nicht bösartig werden, aber ein bisschen kritisch schon auch. Ne? Also Zeitgeistkritik braucht wirklich kritische Anfragen, wie weit das führt.
Weil wir ermutigen wollen, eben genau zu dem, was wir eben schon angedeutet haben. Sei dir bewusst, es ist komplex. Sei dir bewusst, deine Zeitgeistkritik, wenn sie so krass und einseitig wird, könnte eine Zeitgeistkritik schlichtweg im Namen eines anderen Zeitgeistes sein. Wir werden uns konkrete Beispiele angucken, wo der Kulturpessimismus in der Tat, wenn man das als Zeitgeist jetzt mal so verstehen möchte, die schlimmsten Zeitgeister gefördert und hervorgerufen hat, die wir in der Geschichte des 20. Jahrhunderts tatsächlich kennen. Thorsten, ich habe mir nochmal so irgendwie Zeit genommen und habe gedacht, naja, was für Kritiken des Zeitgeistes, wenn ich das jetzt mal so überblicke, was für Kritiken des Zeitgeistes gibt es denn? Und es geht ja auch uns eben darum, dass wir sagen, bleib vorsichtig, bleib umsichtig, sei dir bewusst, du hast da auch nur eine begrenzte Einsicht. Was ich immer cool finde, ist, wenn so die Kritik am Zeitgeist so in einer gewissen, so mit Charme, in einer gewissen Offenheit, mit einer gewissen Gelassenheit kommt. Und manchmal auch humorvoll. Ich habe ein paar Beispiele rausgesucht. Frank-Walter Steinmeier. Der Zeitgeist weht gerade ein wenig grün. Das finde ich einfach schön, oder? Das stellt man einfach mal so fest und es weht. Ach ja, es könnte auch wieder vergehen. Ah ja, schieb jetzt keine Panik. Es ist nicht der Untergang der Welt. Ob er es gut oder schlecht findet, wohin will das? Keine Ahnung. Einfach mal so. Ne? Oder das ist ein berühmter Koch, der Vincent Klink. Der macht anscheinend in seinem Restaurant gute Maultaschen. Ne? So. Schwäbische Maultaschen. Der hat mal geschrieben, Maultasche muss Maultasche bleiben und da gehört kein Lachs oder sonstiger Zeitgeist hinein. Das finde ich auch so witzig, ne? So dieses Kerngesunde, so hey, jetzt hört doch auf und ich zeig euch jetzt mal, was gute Maultaschen sind und so. Also ja, das finde ich so eine angenehme Kritik. Ja. Ne? Und dann gibt's natürlich noch ganz andere Formen von Kritik.
Ja, also sehr angenehm finde ich auch Schiller. Lebe mit deinem Jahrhundert, aber sei nicht sein Geschöpf.
Ja.
Das finde ich sehr, sehr gut so, ne? Also den großen Strömungen, du kannst dich nicht komplett verweigern. Im Rückblick siehst du immer, die gegen den Zeitgeist waren, waren ihm immer auch verfallen. Und im Dagegensein waren sie unfähig, ihn analysieren zu können. Sie lebten im Grunde in einem Fahrzeug, wo sie mit verbundenen Augen irgendwie blind steuerten und gar nicht die Option wirklich checken konnten. Gegen den Zeitgeist sein ist ja immer auch sich besser fühlen wollen als die Menge. Na, wer sagt, ich bin gegen den Zeitgeist, ist einfach erleuchteter als die vielen. Ist immer auch so eine Attitüde des Distinktionsgewinns, eigentlich geiler sein zu wollen als der Rest. Und so, ja, man sollte auch den Ehrgeiz haben, ne? Ja. Vielleicht, aber man sollte auch ein bisschen über sich lachen. So, genau. Vielleicht gehört man zur Menge, die nicht den Überblick hat.
Ich finde das ganz wichtig, dieses durchaus auch Gelassene und auch sich selbst mal Loslassende und ein bisschen auch das selbstironische Augenzwinkern, das immer mit dabei zu halten. Ich finde so eine Mittelposition, so die warnende Kritik, da schwingt auch noch ein bisschen Humor mit, wenn man will. Otto von Habsburg, wer sich mit dem Zeitgeist verheiratet, ist morgen verwitwet. Dass man sich einfach durchaus auch bewusst macht, naja gut, das Ding kann auch so schnell vorbei sein, wie es gekommen ist. Never put your eggs in one basket. Und pass auf, an welchen Zeitgeist du dich da jetzt bindest und welche, sei dir bewusst, die Welle ebbt dann wieder auch schnell ab und so. Hans-Magnus Enzensberger, etwas Borneteres als den Zeitgeist gibt es nicht. Wer nur die Gegenwart kennt, muss verblöden. Also das ist schon eine deutliche Warnung. Ne?
Ja.
Und da zeigt sich auch, dass wer nur die Gegenwart, ach ja, die Masse, all die in die Irre gehen, weil sie blindlings dem Zeitgeist folgen, da erhebe ich mich natürlich schon genau. über die Masse. Und ja, das tut natürlich auch gut. Ich habe den Durchblick, die anderen wissen überhaupt gar nicht, was läuft. Und am Ende merkt man nicht, man tut es in einem neuen Zeitgeist, Zeitgeist der Verschwörungstheorien, ein Zeitgeist der Angst, ein Zeitgeist der Vereindeutigung, ein Zeitgeist schlimmster auch ja Selbstvergewisserungsschlaufen unter allen Umständen. Und dann haben wir natürlich noch diese richtig verbissene und verbiesternde Kritik. Also ich habe mal ein Beispiel rausgenommen. Wenn ihr es hört, ihr lieben ZuhörerInnen, werdet ihr auch merken, was für ein Theologe das ist. Gegen den Zeitgeist, der uns unser Christentum rauben will, bietet mehr und besser als irgendeine andere Richtung der Calvinismus eine prinzipielle und darum unüberwindliche Wehr. Also diese Verbiesterung und Diabolisierung des Zeitgeistes und dann eben auch diese krasse Entgegensetzung, die wir auch ein bisschen auflockern wollen. Ja. Heiliger Geist versus der böse Zeitgeist. Ja.
Genau, und das war Abraham Kuiper aus den Niederlanden. Kleines bisschen was Witziges dazu. Ich habe mal erlebt, also irgendwo in Deutschland, Europa, Niederlande wurde zu ihm geforscht. Als so ein Sonderling, vergessen und irgendwie Geschichte war mal wichtig. Kann man drüber forschen, was lange nicht gemacht wurde. Und dann haben die irgendwann mit Entsetzen gemerkt, dass der gerade total Trend ist in den USA. So die christliche Rechte, der Neokalvinismus hat den entdeckt, feiert ihn. Auch Leute wie Timothy Keller. So, ne, der hat eine Riesenkarriere in den USA und wird bei diesem ganzen neokalvinistischen Leuten entdeckt und gefeiert als so richtige Bank gegen den liberalen Zeitgeist. Und da waren diese europäischen ForscherInnen total geschockt, dass ihr Sonderling total bekannt ist in den USA. Ganz witzig, in der Schweiz ist er auch, glaube ich, völlig unbekannt oder so. Wo ist er nicht unbekannt? Bei ultrakalvinistischen, fundamentalistischen Gläubigen oder so. Die kennen den, die arbeiten zu dem. Ist jetzt nicht unser Thema, aber er ist dieser Geist. Naja, da in diesen Kreisen ist das so. Die sehen das so. Der Liberalismus, die Moderne, gefährlich. Wir brauchen ein robustes, starkes Christentum, was dagegen ein Bollwerk errichtet.
Genau, und man erzählt dann in gewisser Weise auch wieder, dass ich sage jetzt mal Märchen, dass es mal eine Zeit gab, in der das alles so christlich und golden und glänzend und so weiter war. Wir haben einen letzten Abschnitt, den haben wir genannt Zeitansage. Jetzt wird es noch einmal ein bisschen, ich würde sagen, dynamischer und lebendiger. Also von der Zeitdeutung sind wir über die Zeitkritik ganz unterschiedlicher Art und Weise mithilfe des Zeitgeistes kommen wir jetzt zur Zeitansage.
Ja.
Und da müssen wir uns über einen Philosophen unterhalten. Also der hat das sehr idealistisch gedacht. Der ist noch ausgegangen von einem absoluten Geist, von einem objektiven Geist, von einem subjektiven Geist. Und der große Geist, der sorgt dann schon dafür, dass die Geschichte, die Weltgeschichte irgendwie doch gut und sinnvoll und so weiter ist. Die meisten werden es oder viele werden es ahnen. Man kann es ja nun wirklich, wir wollen hier nichts voraussetzen und niemanden für dumm erklären. Aber das war Hegel und ich finde das schon interessant. was für einen, ja, was für einen Fortschrittsgedanken und was für einen manchmal atemberaubenden Optimismus der Mann gehabt hat.
Ja, ja, Hegel ist schon ein super spannender Typ. Ne? Er ist so der Letzte im Zeitalter der Riesen. So in der deutschen Geschichte sind ja die Jahre 1770 bis 1830 unsere Zeit für die Ewigkeit. Ne? Da haben die Deutschen sowas gehabt wie die klassische Zeit Athens. Das ist die Epoche, wo Goethe, Schiller und Lessing dichteten, wo Mozart und Beethoven komponierten, Caspar David Friedrich malte, Kant, Fichte und Hegel dachten. Und selbst die zweite Reihe, die man jetzt nennen könnte, würde fast alles in den Schatten stellen, was wir heute haben. Ich habe ja noch gar nicht von Hölderlin und Noval, man könnte noch und noch und noch. Und Hegel war derjenige, der mittendrin war, war mit Hölderlin im Tübinger Stift und so. Französische Revolution hat ihn elektrisiert. Er war voll des Gefühls, hier ist was ganz Neues, er hat jedes Jahr darauf angestoßen. Er blieb aber lange ruhig, schrieb total nerdig, hat lange alle beobachtet. So, und als alle ruhiger wurden oder starben oder reaktionär wurden oder so, wurde er endlich Berliner Professor. Hat er noch Napoleon gesehen, wo er im Grunde also auch gesagt hat, Napoleon, das ist der Zeitgeist auf den Punkt, das ist der Geist unserer Epoche. Er hat ihn gesehen selbst so und sagte, ich habe gesehen, was uns sagt. So, und am Ende hat er im Grunde gesagt, ich mache den Sack zu, die Eule der Minerva fliegt in der Dämmerung. Jetzt ist alles passiert, alles, was je passieren könnte in der Welt, haben wir erlebt, wir sind jetzt durch alle Dinge hindurch. Und er stellte die These auf, man kann im Grunde die Weltgeschichte erklären, die Menschheitsgeschichte erklären als eine einzige Entfaltung des göttlichen Geistes. Der absolute Geist, Gott, der am Anfang und Ursprung von allem steht, der steht der Welt nicht einfach gegenüber, sondern er entfaltet sich, er realisiert sich im Durchgang durch verschiedene Epochen, durch verschiedene Strömungen. Er realisiert sich im Durchgang durch den Weltgeist und auch durch den Menschengeist. Und wir können heute, wo der Geist zu sich selbst kommt, die ganze Geschichte verstehen als ein Prozess, wo immer neue Gegensätze und Widersprüche auftauchen, die dann vermittelt werden, die versöhnt werden. So, und er macht das auch sehr fromm, sehr christlich. Er sagt, was ist Gott? Was ist Gottes Geist? Gott ist Liebe. Und die höchste christliche Idee ist, Gott entäußert sich selbst in Menschwerdung, im Tod am Kreuz. Und in dieser Entäußerung ist Gott die versöhnende Liebe, die alle Widersprüche des Daseins in sich hineinnimmt, ausgleicht und versöhnt. So, und er erzählt die Weltgeschichte als eine ständige Spannung von Gegensätzen, die vermittelt werden müssen. Wäre jetzt ein Riesen-Hegel-Ding, können wir uns sparen, aber einfach so die letzten Epochen, er sagt, Aufklärung war radikal Vernunft. Vernunft, das ist so das Entscheidende. Romantik war der Gegenschlag, Gefühl, Empfindung. Und Hegel sagt, ihr seid alle brave Leute und Vereinseitigung ist von Übel. Das Ganze ist das Wahre. So, alle Vereinseitigung von solchen Momenten, das ist so problematisch. Und er sieht die Welt im Grunde vom Geist Gottes gesteuert und geführt auf einem Weg der Versöhnung aller Gegensätze. Und er hatte dann die Idee, da spottet man so drüber, am Ende der Zeit zu leben. Er sagte, die konstitutionelle Monarchie in Preußens ist das Ende der Geschichte. Geiler wird's nicht mehr, weil wir haben im Grunde die Rechte der Menschen, so, wir haben das demokratische Teilelement, wir haben aber auch Obrigkeit, wir haben das Objektive. Du musst das Objektive und das Subjektive versöhnen. Die das Subjektive ignorieren, ja, Schande über sie. Freiheit, das ist Christentum, Freiheit, das ist Luther. Ohne das Subjektive geht's gar nicht. Aber wo das Subjektive sich verabsolutiert, wo alles nur noch Konstruktion ist, gibt's keine Wahrheit, keine Gemeinschaft. Du musst das Objektive dabei haben. Das Subjektive und das Objektive müssen versöhnt werden. Konstitutionelle Monarchie ist das Ende der Geschichte. Geiler wird's nicht, höchstens noch schlechter. Ich fürchte, manche denken heimlich, er könnte recht gehabt haben. Nein, irgendwie auch nicht. Ne? Aber was er im Grunde macht, er denkt alle Zeitgeister der Menschheitsgeschichte durch. Und gibt im Grunde die Richtung an, so entwickelt sich's. Es ist sehr klug, sehr belesen und am Ende optimistisch. Die optimistische Hoffnung, dass der göttliche Geist alles miteinander zur Vermittlung und zur Versöhnung führen wird.
Und bevor manche von unseren ZuhörerInnen jetzt völlig abhängen, weil du gesprochen hast von Absolutem und Aufhebung und Dialektik und Durchgang durch die Zeit und Epochen und die Rückkehr des absoluten Geistes zu sich selbst. Es geht uns jetzt auch nicht darum, hier alle Feinheiten und so weiter auszutüfteln und auch das spezielle Verhältnis bei Hegel zwischen absolutem Geist und dem Weltgeist. Und dann kennt er noch den Volksgeist und den Zeitgeist. Und das sind so die Abgesandten des Weltgeistes und so. Das ist jetzt nicht so wichtig, sondern wichtig ist uns, dass wir meinen, Hegel steht, wenn ich das richtig einordne, Thorsten, steht schon für jemanden, der eben das stark macht. Es gibt Mächte, es gibt Kräfte, die geben unserer Zeit eine Richtung und denen können wir vertrauen. Da ist Optimismus angesagt. Da kommt die Geschichte vielleicht sogar eben an ihr Ziel. Und das finden wir an dieser Stelle sehr, sehr wichtig.
Ja.
Das geht natürlich ein Stück weit jetzt auch in die Kunst überhaupt der Zeitansage hinein.
Ja, also man muss ja sagen, es danach gibt es eine riesige Abwendung von der Metaphysik, auch vom Christentum, von der Philosophie. Eine große Schülergeneration von Hegel, die Linkshegelianer, Marx, Engels, Feuerbach, übernehmen diese Logik. Die Zeit entwickelt sich, Endziel Kommunismus, eine klassenlose, religionsfreie Welt der Freiheit. So, das ist diese Logik. Und die sagen ja auch immer Zeitansage. Und jetzt würde ich Hegel sagen, eigentlich super sympathisch, aber die letzten 200 Jahre haben ihn so ein bisschen widerlegt. Er war leider nicht das Ende Geschichte. Es kam auch viel mehr, was größerer Mist war. So, aber diese Idee, die Zeit vorhersagen zu können. Ich bin auch groß geworden mit Büchern, in denen stand, der Kommunismus wird siegen, weil er wahr ist. 80er Jahre. Ich war ja auch mal da kurzzeitig gläubig. Aber das war Hegelscher Geist. Wir können die Zeit ansagen. Wir kennen die Zukunft. Wir wissen aus dem dialektischen Materialismus von Hegel und Marx und Engels und Lenin, wie die Zukunft werden wird. Wir kennen die Dynamik des Zeitgeistes. Es wird das Reich der Freiheit im Kommunismus sein. Zeitansage. Und ja, die sind ja auch inzwischen leiser und bescheidener und so. Also Kommunist sein ist heute richtig hardcore, ehrlich gesagt. Ne? Gerade in der Schweiz, oh Gott, muss das hart sein. Also Respekt für alle, die durchhalten. Aber es ist ein großes Modell Zeitansage, wie es kommen könnte.
Und es ist total interessant. Also Matthias Hawkes, einer der angesagten Zukunftsforscher, vielleicht der bekannteste, oder? Also du hast ich habe den Text auch damals selber gelesen. Er hat sich damals zur Corona-Zeit geäußert und hat sich weit aus dem Fenster gelegt. Ne? Aber also wenn man das liest, muss man schon sagen, nee, also da liegt aber jemand gewaltig daneben,
ja,
oder?
Das beste Fail ever, finde ich. Also zur letzten Zeit. Ne? Der hat März 2020 gesagt, ich möchte mal sagen, wie es im Herbst 2020 aussehen wird, wenn Corona weitgehend durch ist. So, und er sagt dann so lustige Dinge, ne? Herbst 2020, die gesellschaftliche Höflichkeit ist angestiegen in Corona. Reality-Shows wirken grottenpeinlich, Trivial-Trash im Fernsehen, na, all das verlor rasend an Wert. Kann sich noch jemand an den Political Correctness-Streit erinnern? Die unendlichen Kulturkriege um uns herum, ja, um was ging es da eigentlich? Die Übertreibungsangst, Hysterie in den Medien hielt sich nach kurzem Ausbruch in Grenzen. Alles wird besser. Das war so seine Vision. Corona ist ein Schock. Wir lernen das menschliche Leben neu schätzen. Wir werden sensibler, höflicher, ruhiger, sozialer, fürsorglicher. Wir reden mehr miteinander, mehr Kultur, weniger Streit, weniger Polarisierung, weniger vergiftete Gesellschaft. Ah, ich möchte ja echt seufzen. Oh, Matthias Hawkes, wärest du ein Prophet? Ich würde die Gegenwart sofort tauschen gegen unsere Realität. Ja, aber es hat mich hingehauen, ne?
Und ich finde es für mich selbst auch ein bisschen herausfordernd, weil ich finde schon, wenn wir etwas brauchen, gerade in dieser Zeit, vielleicht ist es nicht gerade so Optimismus und positives Denken und am Ende noch, dass wir durch unser Manifestieren und durch unsere guten Gedanken dann auch tatsächlich die schöpferischen Befehle äußern, sodass das, was wir da manifestieren und uns herbeisehnen, dass das auch durch unsere eigene Schöpferkraft dann kommt. Also wirklich, wirklich große Warnung. Und doch finde ich ja, zum Beispiel diesen Zeitgeistansatz bei der Kirstine Fratz, die ja unsere erste Folge hier bestritten hat, wie wollen wir denn lieben, finde ich halt doch interessant, weil der ist ja auch getragen von einem gewissen Optimismus. Also so oberflächlich, man würde diesem Ansatz nie gerecht, wenn man sagt, naja, der Zeitgeist wird es schon richten. Nein, nein, da gibt es Kollateralschäden, da gibt es durchaus vieles, was durchaus schwierig ist, aber letzten Endes ein großes Vertrauen auch in das Menschliche des Menschen. Und in das Gute und dass wir nachregulieren werden, lehnt sich aber bei weitem nicht so jetzt aus dem Fenster und erdreistet sich so etwas Prophetisches zu sagen. Aber ich erinnere mich sehr gut, es kam in dem Podcast auch ganz kurz zur Sprache, sie hat einen Epilog an ihr Zeitgeistbuch drangehängt, wo sie sagt, hey, also in so und so vielen Jahren, irgendwann in den 30er Jahren wird das dann das Ding sein, Selbstliebe ist alles und wir haben diesen Anforderungskatalog für unsere eigene Liebenswürdigkeit, das haben wir alles, sind wir frei geworden und jetzt entdecken wir müssen uns selber lieben und dann entfaltet sie, wie das dann sich steigert, aber auch zu einem Liebesterror und irgendwann winken dann die Menschen wiederum auch ab. Das finde ich persönlich wichtig, dass wenn man jetzt eine durchaus positive Auffassung von Zeitgeist hat und dass Zeitgeist eine Kraft, eine Dynamik ist, die uns in die Zukunft führen wird und auch führen möchte, dass man sich immer wieder vor Augen hält, das, was dort am Entstehen begriffen ist, na, es könnte gut oder es könnte auch nicht so gut rauskommen, das ist mal das eine, das darf offen bleiben und auch das wird irgendwann dann das Zeitige wieder segnen dürfen. Das wird irgendwann auch vorbei sein. Das, was jetzt für uns angezeigt und angesagt ist, für unsere Zeit, diese Zeitansage, in absehbarer Zeit, auf kurz oder lang, wird auch das wiederum vielleicht sich nicht mehr bewähren, wird nicht mehr dazu führen, dass wir, dass wir ein gutes Leben führen, dass wir zu einem erfüllten Leben finden. Also von daher habe ich ein letzten Endes jetzt an dieser Stelle, wenn wir das mal so jetzt sehr, sehr holzschnittartig ja überblicken, habe ich schon eine große Sympathie, dass ich sage, Zeitgeist gar nicht mal so sehr in die Wertung gehen, ist das jetzt gut oder schlecht, da verheddern wir uns ständig, sondern Zeitgeist erst einmal wie eine Art Dynamik verstehen, eine Dynamik, die stattfindet. Was daraus wird, naja, wir werden es sehen. Und irgendwann wird das, was jetzt absolut zeitgeistig ist, auch wieder durch einen neuen Zeitgeist ersetzt werden. Zeitgeist gerinnt immer wieder, ergibt sich bestimmte Formen, kulturelle Formationen, so konsumieren wir, so verstehen wir die Welt, so lieben wir, so reisen wir, so setzen wir uns in Beziehung. Und diese Formen sind aber dann irgendwann nicht mehr in der Lage, die Fülle und die Lebendigkeit des Lebens zu beherbergen. Und dann kommt ein neuer Zeitgeist und wird uns für die Liebe, für den Konsum, für Familie und für all diese Dinge eine neue kulturelle Heimaten schaffen. Ja. Ich finde das irgendwie sehr dezent, sehr zurückhaltend, aber insgesamt sehr hoffnungsvoll, in dieser Art und Weise von Zeitgeist zu denken.
Ja, das gefällt mir sehr gut. Und theologisch würde ich jetzt noch hinzufügen, also der jeweilige Zeitgeist. Also klar, es sind immer Vereinfachungen, die wir vornehmen und wir meinen damit aber etwas Reales. Die Strömungen, die da sind komplex. Wir sollten versuchen zu verstehen, bevor wir werten. Und als Christ habe ich die Hoffnung, dass der Geist Gottes immer inmitten des Zeitgeistes wirkt. Natürlich nie identisch. Völlig klar. So, aber wenn man auf völligen Gegensatz geht, ist es irgendwie absurd. So, dann macht man die Welt gottlos. So, wenn man identifiziert, ist es auch Schwärmerei. Den Geist Gottes inmitten der geistigen Strömung unserer Zeit, das finde ich im Grunde spannend. Das beste Buch, was ich kenne überhaupt für Zeitdeutung, Zeitkritik und Zeitansage, ist ganz schlicht das biblische Buch Jesaja. Könnte man lang drüber reden, es ist alles da. Du hast eine Kritik der Zeit, ihrer Selbstsucht und ihrer asozialen Spuren und ihrer Verbrechen, die werden benannt. Du hast eine große Vision einer Zukunft, Schwerter zu Flugscharen, kein Krieg mehr führen, du hast einen Geist der Utopie, wohin der Geist die Welt machen wird. So, und du hast auch Achtsamkeit auf das, was Gott tut. Jesaja 43, seht, ich schaffe Neues, schon sprießt es, erkennt ihr es denn nicht? So, und auch Kyros bekanntlich, ne, ja, ist hier etwas, wo im Grunde der Prophet sagt, Gott ist am Werk, im Geist der Zeit, in den Wandlungen. Er ist nicht identisch mit Kyros, wäre ja alles absurd. So, aber der Gottesgeist ist immer irgendwo auch im Zeitgeist verstrickt, weder im Gegensatz noch identisch. Das finde ich eine sehr gute Haltung, einfach zu gucken, was passiert gerade und wo ist Gott in all dem?
Das stellt ganz neu die Frage nach den Kriterien, nach denen wir irgendwie doch versuchen, mit wackeligen Knien und Beinen die Geister zu unterscheiden. Ausgerechnet diese Kyros-Gestalt ist natürlich das alttestamentliche Musterbeispiel für alle diejenigen, die denken, dass Gott durch seinen Heiligen Geist Donald Trump halt erwählt hat und dass das jetzt halt die große Geschichte ist, ne? Ja. Wo das dann also enorm identifiziert wird. Ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, dass wir das Dingen hier jetzt diese Folge landen. Hoffnungsvoll und verheißungsvoll bleiben alle Gäste und Gästinnen, mit denen wir zurzeit in Verhandlungen stehen, mit denen wir austüfteln. Kommt ihr, seid ihr dabei? Also noch einmal, bleibt dabei, das wird hochinteressant. Wir werden über den Heiligen Geist noch ganz viel machen, über Geisterunterscheidung, über zeitgeistsensible Kommunikation des Evangeliums. Es gibt Themen ohne Ende in diesem Dossier, in den nächsten Podcast-Folgen zum Thema Zeitgeist. Das war Geistzeit für heute, Thorsten. Mal wieder ein schönes und ergiebiges Forschen, Nachdenken, Diskutieren und Podcasten für uns beide, gell?
So ist es und es bleibt schön und wir machen Entdeckungen und seid mit dabei. Schreibt uns, meldet euch, gebt Rückmeldung, gebt uns Fragen, gebt uns Impulse. Da sind wir ganz scharf drauf und wir gucken, was wir drauf machen können.
Denn zeitgeistig können wir letzten Endes auch nur sein mit euch als unseren HörerInnen zusammen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.